Jetzt gibt es schon Fragen aus dem Publikum. Weil den Herrn Behrensen, den haben Sie nicht so oft hier.
Nein.
Ja, gerade in der ersten Reihe. Ja, kommt, ist unterwegs. Sie hat sich strategisch in die Mitte gestellt.
Also, ich habe bei der Einladung festgestellt, dass Sie fragen, ist Denken Luxus? Und ich habe mir natürlich überlegt, was meinen diese Leute? Das sind ja sicher Philosophen, die fragen. Und ich frage Sie jetzt, machen Sie einen Unterschied zwischen philosophischem Denken und Denken an sich? Damit meine Frage klar ist, ich bin eher Ingenieur und Naturwissenschaftler. Und wenn ich zwei Denker jetzt erwähne, Newton und Einstein, die haben viel gedacht, die haben Resultate geliefert und die Wirkung dieser Resultate ist enorm, kaum zu überschätzen. Wenn ich jetzt zwei Philosophen, nehme Kant und Heidegger, im gleichen Sinne frage nach den Resultaten und der Wirkung, dann habe ich wesentlich größere Probleme. Und das würde mich jetzt interessieren, wie sehen Sie die Resultate, die man von der Philosophie erwarten kann, und ihre Wirkung? Oder braucht es das gar nicht, weil eben immer alles offen ist? Eine kleine Bemerkung zum Glücklichsein. Am Sonntag um 11 Uhr nehme ich kein Telefon ab, da bin ich an der Sternstunde Philosophie. Die macht mich meistens glücklich, aber oft auch wütend.
Ja. Auch nicht schlecht.
Das ist beim Bücherlesen so und ich denke, das ist nicht nur in der Philosophie so, sondern in der ganzen Denkwelt. Danke Ihnen.
Geben Sie es. Möchten Sie von allen drei eine Antwort oder
nein,
ganz bestimmte von der Sternstunde? Irgendwie.
Die Sternstunde macht den
ganz
jungen Mann glücklich. Ja.
Also vielleicht mit Kant oder so, wenn Sie sagen, ja, das sehen Sie nicht, was das für Resultate hat oder so. Warum unterrichte ich meinen Schülern in der Schule zum Beispiel Kant? Warum bringe ich denen bei, was Kant gesagt hat? Weil erkläre ich denen immer, unsere ganze westliche Weltsicht ohne Kant gar nicht zu verstehen wäre. Also, wenn die nicht irgendwie mal gehört haben, was Kant gedacht hat oder so, dann würden die nicht verstehen, wie wir heute leben und denken. Also ich glaube, die westliche, genau, halt die westliche.
Ja, muss immer auf die westliche einschließen. Ne?
Und natürlich, also ja. Das, die ganze Erkenntnistheorie und die Moralphilosophie, weil das hat sich, glaube ich, in so viele Bereiche, gerade jetzt Kant, in so viele Bereiche rein, ist er reingeflossen. Natürlich nicht so klar sichtbar wie bei Einstein oder so. Aber dennoch, glaube ich, ist unsere Kultur nicht zu verstehen ohne das. Wen hatten Sie als zweites? Heidegger ist ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Wird immer schwieriger.
Wird auch noch
je mehr
immer
über ihn bekannt wird, desto schwieriger
aber
wird es.
Ich denke, also bei ganz großen Philosophen, da ist auch Platon, Aristoteles, also Kant, das ist bei dem richtig, ich glaube, da ist so viel passiert durch die auch, was sich zwar nicht so festnageln lässt, aber was ganz, ganz elementar ist.
Ein Statement zur Ergebnisorientierung.
Ich finde die Frage interessant. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann dann jetzt nicht gerade was wahnsinnig Kluges dazu sagen. Mir würde noch Marx einfallen. Das ist auch jemand, man mag den jetzt Philosophen nennen oder nicht, aber der hat natürlich ein Stück weit das Denken auch auf den Kopf gestellt. Also ich glaube, es gibt schon so Meilensteine. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Ich weiß allerdings nicht, trifft sie nicht alle Geisteswissenschaften? Die Debatte haben wir ja immer wieder. Wozu sind eigentlich die Geisteswissenschaften da? Mhm. Und ich würde sagen, naja, sie sind vielleicht insofern da, als sie uns immer schon eigen sind. Eben, wir können nicht anders als denken. Und denken ist natürlich nicht nur das mathematische Denken, das naturwissenschaftliche Denken. Aber es ist richtig, die naturwissenschaftlichen Resultate haben natürlich sehr viel stärkere Auswirkungen gehabt in vielerlei Hinsicht.
Sehe ich. Nein. Ja. Das mag ja sein, aber das andere, apropos Geisteswissenschaft, philosophisch oder auch Sozialwissenschaften, ein 68... Ein weltumspannendes 68, was eine Umwertung der Werte zur Folge hat, die uns heute noch gut tut. Wo sich heute teilweise wieder gewehrt wird, wo es Debatten gibt, alles richtig, muss auch so sein, ist gut so. Aber 68 ist nicht von den Ingenieuren angefangen worden. Ja? 68 ging von den Sozialwissenschaften aus. Also das weiß ich sehr genau, weil ich selbst dabei war. Die Geschichte ist einfach, dass ich sage, das gegenseitig. Wir haben immer gesagt, die Komparatisten kamen als Letzten, wenn es um Streik ging, um Widerstand und Vietnam-Demonstrationen etc. gegen Krieg, die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit unserer Eltern und uns, wenn wir uns um solche Probleme gekümmert haben. ja, dann waren das Leute, die hochsensibilisiert waren, die nicht in den Naturwissenschaften zu Hause waren. Ich bin mit einer Naturwissenschaftlerin verheiratet, die hochsensibel ist und Gedichte schreibt. Das gibt es auch, das ist nicht die Frage. Aber die Sache ist tatsächlich, dass ich denke, dass eins das andere braucht. Ja, das ist auch apropos, wenn wir dann darauf, daraus folgend Ökologie und sowas diskutiert haben, da, ohne einen Ingenieur kommen wir da nicht klar. Ja, da brauchen wir natürlich Vorschläge, wie ist was umsetzbar. Aber ich glaube, dialektisch gesehen, eins braucht das andere und kommt ohne das andere nicht aus. Deswegen sind alle Ergebnisse in dem Punkt gleichwertig. Und da mag es dann auch sein, dass welche also einfach versickern im Sand von Gesellschaft und nicht sichtbar sind und nicht also jetzt herausragen wie ein Kraftwerk oder wie ein Kran oder sonst irgendwie was. Aber nichtsdestotrotz sind sie nicht spürbar, wenn man genau hinschaut.
Und vielleicht noch ein Punkt, was ich auch interessant finde, ist, dass ja sehr, sehr oft Einstein zitiert wird, und zwar für die Nicht-Naturwissenschaftler eben auch seine Schriften zu seiner Weltsicht und, oder seine pazifistischen Schriften. Und wenn man zum Beispiel Religion ohne Gott liest von Dworkin, die Berner Vorlesung, die er ja hier gehalten hat, kurz bevor er gestorben ist, das finde ich ein fantastisches Buch, eines der besten Bücher, das geschrieben worden ist in den letzten Jahren, finde ich. Und er befasst sich ja sehr, sehr stark mit Einstein und Einsteins Weltsicht sozusagen. Und da sieht man, glaube ich, dann eben auch wieder, dass sehr, sehr viele große Physiker oder Astrophysiker hatten zuerst dieses philosophische Staunen, dieses philosophische Interesse und haben dann daran aufgehängt, ihre physikalischen Probleme zu lösen begonnen.
Jetzt war in der zweiten Reihe die Dame und dann hinten in der vierten.
Dankeschön. Sie hatten ja einen Kommentar, will ich noch machen, zu Ihrer Frage. Einstein als Beispiel genommen, dass er Resultate liefert. Und wir hatten von philosophie.ch vor einigen Wochen das Thema Philosophie der Physik. Und da hatte der Redner erzählt, der eine, der Herr Sauer war das, ich habe den Vornamen gerade nicht mehr präsent, der hat sich historisch mit Einstein befasst und mit seinem Schaffen befasst. Und der sagte etwas ganz Spannendes, und zwar, dass er Einstein, bevor er die Relativitätstheorie tatsächlich sich ausgedacht hatte oder auf diesen Klick kam mit der Relativität, dass er einen Schritt zurückgegangen ist in der Physik und angefangen hat nachzudenken, und zwar auf grundsätzlicher Ebene, und zwar und so quasi angefangen hat viel zu philosophieren in der Physik, bevor er überhaupt den Sprung zur Relativität geschafft hatte, gedanklich. Also ich würde jetzt Ihr Statement, dass die Naturwissenschaften Resultate liefern, nicht so unterschreiben, sondern sie brauchen ab und zu auch ein bisschen die Philosophie dazu oder zumindest das philosophische Denken dazu.
Sie brauchen ja auch immer Werturteile. Genau. Das ist ja extrem wichtig, weil es geht ja um Anwendung, ne? Also ich glaube, kein Ingenieur kann sagen, ich habe das und das geschafft, ist mir aber egal, wie wir es anwenden. Also Heisenberg oder sonst irgendwas. Also es geht ja so nicht.
Was jetzt klar ist, ohne philosophisches Denken wäre E gleich M mal C Quadrat nie herausgekommen. Da gebe ich Ihnen recht.
Ja.
Das wäre ein Missverständnis, wenn ich so verstanden. Eine ganz kleine Nachfrage an Sie.
Ja, bitte.
Würden Sie die Einsichten der Falsifizierbarkeit von Popper auch auf die Philosophie anwendbar erklären oder dort eben nicht?
Hört man das hinten? Okay.
Also Positivismus jetzt.
Popper.
Popper, ja.
Das ist einer der Philosophen, der mir am meisten geholfen
hat. Ach komm. Ja.
Ja. Oh. Also für Popper gibt es keine beweisbare Wahrheit. Es gibt nur die falsifizierbare, momentane, der falsifizierbaren Irrtum. Und ich weiß aber nicht, das sehe ich in der Philosophie weniger, dass nach Falsifizierbarkeit gefragt wird. Das ist meine Frage an Sie, weil Sie also, ja in Berlin leben.
Ja, ja, da ist viel falsifizierbar, aber nein, was ich an dem Punkt wichtig finde, ist, dass es die Wahrheit ja gar nicht gibt. Und dass gerade in der Philosophie wir eins begreifen müssen, das kann man sehr schön, es gibt einen sehr schönen Adorno-Aufsatz von 1969 über das philosophische Denken, den kann ich nur empfehlen, der ist kurz, kann man auch gut verstehen, der begeistert auch, dass Wahrheit immer im Prozess ist. Und deswegen Popper trägt dazu bei, dass wir das merken, dass Wahrheit abstürzen kann, dass sie wieder aufsteigt. Ja, dass aber wer meint, er hätte sie gefunden, dass der falsch liegt. Und ich denke, dass das, dieser Prozess auch die Motivation für jeden Philosophen, für jeden Denker ist, für jeden Nachdenker auch, ja, da dran zu bleiben, weil er sucht, wir sind dann Suchende, wir finden, aber die nächste Station kommt bestimmt, die nächste Frage. Es geht um Fragen. Und die Fragen werden immer weitergestellt. Ja, und da kann man gut, Falsifizierbarkeit, okay, aber ich denke, da ist wichtig Wahrheit als Prozess.
Es gibt in Zürich ein bisschen die Bewegung, dass die Philosophieprofessoren sagen, die Philosophie soll nicht behaupten, sie soll fragen oder vielleicht erzählen oder vielleicht verschiedene Dinge erzählen und dann kann man wieder drüber nachdenken, was man für wahr oder für falsch hält. Aber eben die Wahrheit gibt es nicht, also soll man sie nicht behaupten.
Vierte Reihe war irgendwas, ne? Vierte Reihe? Ja, das ist vierte Reihe.
Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar möchte ich an die zwei Punkte des Herrn, des Vorredners anschließen und dazu ausholen oder da ansetzen, dass sich diese Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Philosophie oder die Trennung beziehungsweise ist ja ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Also Newton hat ja seine Ergebnisse philosophisch nochmal erläutert und hat an seine Prinzipia eine große philosophische Abhandlung gehängt. Und das Interessante ist, und da komme ich dann auf die Frage zu dem, wie definieren Sie das Denken überhaupt, dass zum Beispiel die Ergebnisse Newtons mit seiner Philosophie ja sowas wie eine Revolution im 18. Jahrhundert ausgelöst hat. Es gab den philosophischen Dilettanten. Also, und das finde ich eigentlich, das ist überhaupt nicht negativ, sondern ich finde das sehr positiv. Und wenn wir heute darüber sprechen, ist Denken Luxus. Meine Frage an Sie, gibt es denn überhaupt eine sogenannte einen philosophischen Dilettantismus, der überhaupt die Philosophie in den Alltag zum Beispiel implementieren könnte? Weil das ist so meine Frage, können wir philosophieren von Natur aus. Wir unterrichten es ja auch in der Schule. Das heißt, irgendwie ist ja ein Ansatz, dass wir gewisse Aspekte erlernen müssen, um dann zum Beispiel darin zu mehr oder minder gut zu dilettieren. Und das ist jetzt so ein Aspekt, der mir ein bisschen, den wir noch ein bisschen wenig diskutiert haben. Was heißt das denn? Also gerade, ja, gibt es so eine Kultur bei uns, abgesehen von den Cafés zum Beispiel, weil auch Dilettantismus muss ja erlernt sein, bis zu einem
gewissen Grad. Geniale Dilettanten, ne?
Eben.
Richtig genug.
Das war jetzt, also wie habe ich jetzt meine Frage klar ausgedrückt? Muss ich jetzt gerade selber fragen, ich habe jetzt so ein bisschen, also meine Frage gibt eben, wie definieren Sie das Denken an sich? Würden Sie wirklich behaupten, dass Sie sagen, wenn ich denke, philosophiere ich und das kann ich von Natur aus oder braucht es eine Anleitung? Genau. Können wir in so eine Kultur des Dilettantismus überhaupt kommen? So, glaube ich, ja.
Okay, also versuch ich würde mal. Okay, ja, ich versuche es.
Die Idee, alles Denken ist Philosophieren, ist, glaube ich, nicht, trägt nicht. Also wenn ich 5 plus 7 rechne und ich rechne aus 12 oder so. Also wenn ich irgendwie dann in dem Moment philosophiere ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Ich glaube, das wäre irgendwie, ich meine, damit weicht man den ganzen Begriff des Philosophierens so auf. Das heißt, so bestimmte Schlussfolgerungen, also das Vermögen, also Kant fällt mir dazu ein bisschen ein, weil der hat gesagt, also, dass wir solche logischen Regeln anwenden können, wie ja die Mathematik, also wir subsumieren sie da jetzt einfach der Einfachheit mal drunter, das ist noch nicht unbedingt Philosophie. Aber unser Verstand als Mensch sind wir immer so, dass wir noch einen Schritt weiter darüber hinausgehen und dann eben fragen, ja, aber halt mal, was heißt denn das überhaupt, Mathematik zu betreiben? Also, und das meinte Kant, ist irgendwie dem Menschen schon angeboren in gewisser Weise. Also einfach in dem, dass er Mensch ist, stellt er bestimmte Fragen. Und die entwickeln sich schon aus dem Denken, also aus einem einfachen Gebrauch der Vernunft, gehen dann aber immer weiter und kommen damit dann auch zur Philosophie. Also das so als zu der Frage, glaube ich, ob wir irgendwie, also dass nicht alles Denken ist schon automatisch Philosophie, aber in jedem Denken liegt die Philosophie angelegt oder so. Vielleicht könnte man so darauf antworten. Das finde ich persönlich irgendwie eine überzeugende Antwort. Und man sieht das auch, wenn man mit Kindern philosophiert. Ja, also auch mit relativ kleinen. Das ist toll, wie die ein Gespür für philosophische Fragen haben. Gerade für so erkenntnistheoretische Fragen oder so. Also, wenn man die fragt, ja, woher weißt du denn, dass irgendwie, dass du ein Ich bist oder das irgendwie und so. Und dann kommen tolle Antworten, die ja denen der Philosophie einfach ähneln oder so. Aber natürlich kann man von der Philosophie eine Menge darin lernen, dass man das nicht einfach in irgendeiner Weise total beliebig macht oder irgendwie sich da total in Widersprüche verstrickt oder irgendwie das, also eine gewisse Strenge Struktur des Denkens auch, ja. Und Struktur, ja. Und eine gewisse Folgerichtigkeit und so, das, glaube ich, kann man von der Philosophie dann wiederum lernen. Also, und das ist dann vielleicht so, dass wie ein guter Dilettantismus aussehen sollte, dass er davon was hat.
Sie ist nicht zufrieden.
Also, das ja, ich sehe schon. Genau. Ja. Ich habe es noch nicht ganz getroffen.
Insofern, weil ich bin mit mir nicht zufrieden, weil ich habe den Eindruck, ich habe die Frage nicht richtig formuliert. Das ist mir schon klar. Also ich habe auch Philosophie schon. Das ist mich, was ich meinte, das habe ich, glaube ich, nicht so erklärt. Also bei Newton war es zum Beispiel so, es gab dann die Ergebnisse Newtons für die Dame. Oder die Ergebnisse Newtons für die Kinder. Das waren also ganze Publikationsreihen, die sich durchs 18. Jahrhundert und die eben diesen Dilettantismus förderten. Und die Frage ist zum Beispiel, jenseits dieser Ratgeberliteratur, das boomt ja der Markt, aber wo setzen wir aus der Philosophie an und sagen, eben so eine Dilettantismuskultur fördern wir, auch nicht im Sinne von Precht, der tut mir so ein bisschen weh, aber... dass ich das begleite als von der Philosophie, von den, vom Elfenbeinturm aus. Ist das jetzt besser formuliert, wo ich hin will?
Aber ich finde, also ich weiß es nicht, ob ich Sie ganz genau richtig verstehe, aber ich finde, wenn man in die Philosophieabteilung geht, in den Buchhandlungen, es ist ja wirklich so, es gibt einen regelrechten Boom und zwar nicht nur philosophische Ratgeber. Es gibt ganz viele Bücher zu philosophischen Gedankenexperimenten, Einführung ins philosophische Denken, es gibt philosophische Comics und spezifisch auch Bücher, die wirklich versuchen, das philosophische Denken, auch die Logik, die Erkenntnistheorie so zu erklären, dass man als in einem positiven Sinne Dilettantismus nennen könnte. Aber
gut, dann ist meine Frage jetzt beantwortet. Also würden Sie sagen, dass der Markt...
Ja, dann haben Sie die Frage eben insofern beantwortet, dass Sie sagen, ja, also von Natur aus ist der Weg zur Philosophie an sich gegeben und der Markt ist vorhanden. Also das heißt, dass die Implementierung der Philosophie in den Alltag momentan gegeben ist.
Es kann sicher ausgebaut werden.
Also wenn man
und diese ja, und vor allem implementieren, das müssen Leute machen. Das heißt ja, dass noch lange nicht, dass die Leute bereit sind, das dann auch zu machen. Also es gibt keinen Zwang zum Philosophie implementieren.
Ja. Vor allem da Philosophie ja auch immer viel damit zu tun hat, sich mit den eigenen Ansichten auseinanderzusetzen. Also Platons Idee, das ist eine Art Hebammenkunst, wo man wirklich hervorholt, das, was in jemandem schon ist. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Aspekt. Und das ist natürlich dann, deshalb, man müsste es machen.
Ja, aber ich denke, es ist auch immer die Kunst des Anfangs. Apropos Dilettantismus, ne? Also Kinder sind per se neugierig, haben diese Eigenschaft und das wird im Laufe von Sozialisation und Erziehung abgewöhnt. Schulen sind nicht experimentierfreudig. Ja.
Banken eben auch nicht.
Ja, eben. Man muss sich bewegen, man muss ausprobieren können, sich ausprobieren können. Und ich denke, da gab es einen, dann will ich mal einen Anthropologen nennen, den Ashley Montague, den ich in Princeton, New Jersey, besucht habe, in den USA, der ein wunderschönes Buch geschrieben hat, kann ich auch nur empfehlen, zum Kinderreifen. Er sagte, wir haben nie zu diesen Wesen werden sollen, die wir nun mal geworden sind. Stocksteif, ohne Fragen, ohne Neugier, ohne Spielfreude. Nicht nur ein Homo Faber, apropos wir sind in der Schweiz, also reden wir von Max Frisch, sondern auch ein Homo Ludens, der allmählich und ganz allmählich erst wieder zum Thema wird. Und ich denke, diese Anfänge kultivieren, das ist eine wichtige Geschichte. Und das sind diese Anfänge bei Kindern und dann nehmen wir sie jetzt zunehmend auf bei den Erwachsenen. Und da finde ich es wichtig, dass es einfach weitergeht und Thema wird und dass wir dilettieren können, wie wir wollen. Wir dürfen uns da nicht von oben draufsetzen und sagen, ach, ihr seid nicht qualifiziert, habt ihr überhaupt eine Qualifikation? Wenn du in mein Café kommst, musst du erstmal qualifiziert sein. Hat Marx Sauté auch nicht gemacht. Ja, der hat sich einfach in sein Café gesetzt, in das Café des Phares in Paris und dann kommt her. Welche Fragen habt ihr? Und hat sich zur Verfügung gestellt und hat die erste philosophische Praxis aufgemacht, 1992 schon.
Ich weiß, es ist eine totale Unsitte, wenn statt der Fragen nachher die Podiumsgäste die ganze Zeit sich zu Wort melden. Ich muss trotzdem wieder eine Fußnote machen.
Bitte.
Ich finde dieses Plädoyer für Homo Ludens und Kreativität und Spiel und wieder staunen, finde ich alles ganz wunderbar. Ich finde aber auch wichtig, die andere Seite zu betonen. Es gibt ein anderes Buch, das im Moment auch viel diskutiert wird, von Susan Neiman, Erwachsen werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, es ist wichtig, sich auch hinzusetzen und sich zu sagen, hey, guck mal, wir können nicht ewig hier Kinderspielchen machen im Sinne
von... Zum Kinderreifen, er redet ja von Reifen.
Genau, aber es ist vielleicht auch ein Widerspruch, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, es ist auch wichtig, dass es nicht nur darum geht, die Verantwortung dauernd abzugeben und sich zurückzuziehen auf die Aufgaben, die man nur mal hat, sondern kritisches Potenzial heißt eben auch, sich zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch eine philosophische Haltung, glaube ich.
No question.
Und schlimmstenfalls einen neuen Job zu suchen.
Hast du gemacht, ne?
Ja, oder? Was eben, aber das heißt auch Verantwortung übernehmen.
Ja, ja.
Also Anja, hat es noch Fragen? Anja hatte Angst, dass 30 Leute gleichzeitig die Hand aufstrecken und sie dann nur am Rennen ist. Aber ich glaube, es wäre noch Raum für eine Frage.
Wer von Ihnen geht in ein philosophisches Café? Gibt es hier in Bern überhaupt sowas?
Ja, im Campus Muri Stalden.
Ja?
Ein wunderbares philosophisches Café. Aha. Vielleicht gibt es noch andere, ich weiß es nicht.
Aha. Keine Ahnung.
Okay, ich könnte hier eine Frage stellen. Und ich möchte gerne problematisieren nochmal das, was über Luxus gesagt wurde. Und da ist, glaube ich, ein Aspekt ziemlich wichtig, und zwar, dass es in einer bestimmten Hinsicht sehr schwer zu sehen ist, wie Philosophie begrifflich überhaupt Luxus sein könnte. Das Problem wäre nicht, dass Philosophie Luxus wäre, sondern das Problem wäre, dass es überhaupt so eine Konzeption entstehen könnte, als ob Philosophie Luxus wäre. Weil Luxus bedeutet normalerweise in der Tradition Muße. Und Muße ist Genuss von vorgefundenen Gegenständen. Also das ist, Muße bedeutet, dass wir Schokolade genießen oder wir schauen uns einen Film an und so weiter. Der Gegensatz dazu ist Arbeit. Und zwar Herstellung von den Gegenständen, die andere dann genießen können in einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Und das Modell für philosophisches Denken kann begrifflich nicht Muße sein oder Luxus, weil im philosophischen Denken genießen wir nicht vorgefundene Gegenstände. Philosophisches Denken ist, wie Frau Bleicher gesagt hat, ist ergebnisoffen. Das heißt, wir stellen das Ergebnis her. So, das Modell ist Herstellung, nicht Muße.
Das Ergebnis ist aber auch nur vorläufig. Es gibt keine Ergebnisse,
könnte vorläufig sein, aber begrifflich steht die Philosophie dem Luxus gegenüber quer. Und wenn wir dann sagen, dass Philosophie überhaupt Luxus sein könnte, dann verstehen wir es falsch. Also dann müssten wir fragen, wie verhält sich die Arbeit der Philosophie zu anderen Formen der Arbeit in einer arbeitsteiligen Welt?
Aber es war, glaube ich, allgemeiner gefragt. Ist Denken Luxus, hieß es doch. Nicht ist Philosophie Luxus. Das ist ein Unterschied, oder?
Ja, aber Denken ist Herstellung von Gegenständen. Also wir stellen Ideen, wir stellen Begriffe, wir stellen Hypothesen, alles her. Wir genießen nicht so Sachen, wie wir denken. Also es ist Verzweiflung, Zweifel.
Lob des Zweifels.
Lob des Zweifels.
Er hat recht, dass der kein Verzweifeln ist.
Ja. Ich glaube, es wäre an Anja, das, den Schlusspunkt zu setzen und ein Schlusswort zu sprechen als Veranstalterin, Organisatorin, Gastgeberin.
Ja, das kann ich schon machen. Ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen aufs Podium. Es war sehr interessant, das Gespräch mitzuverfolgen. Gleichzeitig auch einen großen Dank ins Publikum. Wir haben vom Verein noch ein kleines Präsent für alle, die hier mitgewirkt haben auf der Bühnenseite.
Nein.
Berner Bär.
Oh, Bär. Das ist ein Glücklichmacher. Bärchen. Ein Mandelbärli.
Möchte ich gerne das Publikum noch darauf aufmerksam machen, dass wir am 25. Juni unsere nächste Veranstaltung hier in Bern haben werden. Dort dreht es sich um den Zusammenhang zwischen Philosophie und Biologie. Und das findet im Rahmen der Reihe Nachdenken über Naturwissenschaft statt. Wäre schön, wenn wir Sie dort wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank fürs Kommen und eine gute Heimreise. Dankeschön.